Ja, hallo Leute, jetzt sind wir dann doch wieder da. Die Jenny und der Christian mit dem Boxentalk. Und wir haben jetzt ja ein bisschen gewartet mit der letzten Folge, weil wir ja zwei Grand Prix am Stück hatten. Und die zwei Grand Prix hatten es in sich und speziell der letzte. Wenn wir über Boxentalk reden, dann sollten wir auch mal drüber reden, was ist denn da in Brasilien alles so an der Box passiert. Ich meine, Jenny, du weißt ja, in Brasilien ist ja da, wo die Jungs immer gern hinfahren, weil da ist ein schöner Strand und die Mädels haben kleine Bikinis an und da ist es sonnig und super und da kann man eine Kokosnuss essen am Strand. Also alles super, habe ich auch alles schon gemacht. Aber dieses Jahr war es ein bisschen anders.
Dieses Jahr wäre der wie heißt es? Wet-T-Shirt-Contest möglich gewesen, ha? Wenn du jetzt auf diese Tour hier kommst. Erstmal hallo auch von mir. Schön, deine Stimme wieder zu hören. Schön, dass es endlich wieder um Motorsport geht. Und ja, Brasilien hat uns nicht enttäuscht, was Action angeht. Vielleicht enttäuscht, was das Wetter angeht, weil wenn man an Brasilien denkt, auch wenn es ja eigentlich häufiger regnet, gerade jetzt um diese Jahreszeit, aber wir denken ja an Strand, eben an die Bikinis. Und Christian, ich weiß, gerade wo du angefangen hast, von früher zu erzählen, du kommst heute nicht drum herum, ein paar deiner Geschichten zu teilen. Aber wir fangen jetzt erstmal im Jahr 2024 an, glaube ich. Ja, das war ein spektakuläres Rennen. Und rückblickend, ich meine jetzt so langsam, aber sicher neigt sich die Saison ja dem Ende entgegen. Es war dann doch eine echt tolle Saison. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich im Februar, März noch gedacht habe, okay, Max Verstappen, vielleicht schafft er ja dieses Jahr dann die Perfect Season und gewinnt wirklich jedes Rennen. Und ich meine, wie gesagt, ich gönne es ja dem Besten und er ist ein Wahnsinnsfahrer. Red Bull hat über Jahre bewiesen, wie viel tolle Arbeit sie leisten können. Aber für uns als Zuschauer und Fansicht, wenn man jetzt nicht gerade der Diehard Red Bull oder Max Verstappen-Fan ist, wurde es halt langweilig. Aber was haben wir in dieser Saison doch für ein Drama miterlebt? Eigentlich ja schon vor der Saison mit dem Fahrerwechsel, Hamilton zu Ferrari und so weiter und so fort, Adrian Newey. Und was haben uns Christian Horner und seine Affären entertained? Also dieses Jahr Formel 1 war, als hätte Netflix Drive to Survive so ein richtiges Drehbuch denen vorgelegt.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich meine, wenn man jetzt auf so ein Rennen schaut, mein Gott, das ist halt ein Rennen und da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, ist drunter und drüber und wer macht was und wie wird was gehandhabt. Aber ganz grundsätzlich hast du natürlich recht, so ein Skript zu schreiben geht nicht. Und die Wirklichkeit ist natürlich immer deswegen so gut, weil man da, ich sag mal, schon immer wieder überrascht ist, das gar nicht damit rechnet. Ich meine, du hast die Horner-Affäre erwähnt. Ja, mein Gott, nochmal ging es da drunter und drüber, ein Machtkampf und natürlich auch diese delikaten Details aus dem Privatleben. Und dann gab es die Red Bull-Krise und dann gab es den Lando Norris, der kam, dann waren auf einmal die Ferrari wieder vorne. Und im Endeffekt ist, wenn mich jemand fragt, wie ich denn so die Formel 1 sehe, also wie würde ich sie charakterisieren, was ist das eigentlich? Da hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, da fahren halt ein paar Autos im Kreis rum und der am Schluss die Nase vorne hat, hat gewonnen und wenn er noch ein bisschen mehr gewinnt, ist er Weltmeister. Aber das ist nicht die Formel 1. Also das ist ein Bestandteil der Formel 1. Für mich ist die Formel 1 so etwas wie das wirkliche Leben in konzentrierter Form. Alles, um was es geht, gibt es dort in Sirupform sozusagen. Also geht es um Geld? Nein, es geht um sehr viel Geld. Es geht um schnelle Autos? Nein, es geht um wahnsinnig schnelle Autos. Es geht um,
Macht,
Frauengeschichten.
Um Ansehen, um Frauen, ja. Die schönsten Frauen.
Ja, natürlich, nicht
um
irgendwelche.
Wilde Partys,
ja, alles.
Um Länder. Man ist auf, und es findet alles auf jedem Kontinent statt.
Genau. Und das ist halt dieses Komprimierte aller Dinge, die man kennt, ja, was letztendlich die Formel 1 auch so toll macht. Und deswegen ist dieser Grand Prix in Brasilien natürlich nicht nur wegen des klingenden Namens und wegen der Verehrung von Ayrton Senna. Ich meine, diese Senna-Verehrung hat ja in Sao Paulo wieder einen neuen Höhepunkt bekommen. Ich meine, Lewis Hamilton ist mit dem Originalauto von Ayrton dort im strömenden Regen eine Demonstrationsrunde gefahren. Ja? Und das war also der Erfolg überhaupt. Ich meine, dort die Zuschauer sind ausgeflippt. Und da siehst du schon, dass auch die Geschichte dazu kommt, die Dramen. Ich meine, der Mann lebt nicht mehr, ja, aber er ist natürlich der absolute Nationalheld in dem Bereich in Brasilien. Und solche Sachen zeigen, dass die Formel 1 da schon eine, nicht nur so technisch und strategisch und nüchtern, sondern auch eine irrsinnige emotionale Power hat. Und was ich bei diesem Run, ich meine, du hast es bestimmt auch gesehen, der fuhr da halt ganz normal durch den Regen, volle Pulle, mit dem Auto von, wann war das, 89, 90, irgend so ein Auto ist er da gefahren. Und ich sagte ganz ehrlich, es sah eigentlich aus wie heute, nur dass es anders geklungen hat, weil das Auto lauter war. Aber ansonsten sah das ganz genauso aus. Der hat genauso Spray gemacht, das war genauso rutschig. Er musste halt mit der Hand schalten. Das war sicherlich in der Onboard ein bisschen komisch. Aber daran sieht man, so viel sich technisch verändert und so viel verbessert wird, so sehr ist das Spektakel eigentlich doch gleich. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass das auch einer der wichtigsten Dinge ist, die die Formel 1 hat. Sie hat sich ihr Wesen bewahrt und in Brasilien genau. Schon gleich gab.
Sie hat sich entwickelt, aber das genau. Herz ist gleich geblieben. Und ja, wie du gerade gesagt hast, die Sicht im Fahrzeug ist immer noch gleich schlecht.
Ja.
Also meiner Meinung nach.
Ja, meiner auch.
Im Regen fährt man komplett blind durch die Kurven. Das eine Jahr, das eine Auto geht vielleicht schneller. Downforce ist ein bisschen mehr da. Aber ja, am Ende, es geht um die Leidenschaft, um die Energie, die man ja auch als Fahrer, als Team und auch als Fan mit an diese Rennstrecke bringt und die da dann wirklich über diese Tage hinweg ja losgelassen wird. Es ist, davon lebt die Formel 1 zu Recht seit mittlerweile ja wirklich vielen Jahrzehnten.
Ja, und es ist ja so, auch in der Formel 1 wie im Fußball, also nicht wie bei dir im Football, da ist es natürlich auch so, aber es ist natürlich in Deutschland nicht so omnipräsent wie der Fußball. Im Fußball ist es natürlich auch so, da gibt es auch Helden, die immer nachwachsen und immer neue Torschützenkönige und neue, die ganz besonders toll sind, aber der Verein spielt natürlich auch eine große Rolle. Man ist nun mal an die eine oder andere Stadt, den einen oder anderen Verein gebunden, emotional. Aber das sind ja, die ändern sich ja auch. Da ist ja auch ein bisschen Veränderung ist da durchaus gegeben, zumindest was die Liga angeht. Da spielt der eine noch in der ersten, dann in der zweiten Liga. Aber ganz prinzipiell hat sich Fußball weiterentwickelt? Ja, natürlich. Es ist, wenn du jetzt mal anschaust, ein Fußballspiel mit Franz Beckenbauer, dann denkst du, die schlafen alle. Ja? Die stehen alle rum und es passiert nichts. Und wenn du anschaust, wie da heute gespielt wird, wie athletisch das geworden ist, wie viel raffinierter, strategischer, taktisch anders das geworden ist, dann siehst du, es hat sich weiterentwickelt. Aber es ist im Prinzip halt immer noch Fußball. Das sind diese 11 Jungs, die versuchen, den Ball zwischen die Latten zu kriegen. Und das finde ich.
Und Christian, und auch technisch. Weil auch im Fußball, auch wenn natürlich 11 Jungs auf dem Platz stehen pro Team und den Ball ins Tor kicken wollen und einer versucht, ihn zu halten, was es ja heutzutage auch eben mit Kameraunterstützung für die Schiedsrichter gibt und sowas, was ja für eine Technologie allein um diesen Fußball gemacht wird. Ich kenne mich damit nicht aus, aber wie schwer er ist und aus welchem Material und so weiter und so fort, das entwickelt sich wirklich in jede Richtung weiter. Und die technische Entwicklung in der Formel 1 oder im Motorsport generell, ja, die ist ja mit keiner anderen Sache fast zu vergleichen.
Naja, aber es schaut halt von außen immer noch sehr ähnlich aus. Und das ist das Tolle an der Geschichte. Und ich glaube auch, das ist das, was die Leute gern haben. Man will nicht dauernd von Null anfangen. Man weiß, was auf einen zukommt, wenn man Formel 1 einschaltet. Man weiß, was auf einen zukommt, wenn es einen Regen-Grand Prix gibt. Und manchmal passieren auch Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Nämlich, dass
Aber das ist ja genau das Tolle.
Ja, genau. Nämlich, dass jemand in der Formationsrunde sein Auto in einer Slapstick-Einlage im Sand versenkt. Also wir sprechen hier von Brasilien-Formationsrunde 2024. Und von Lance Stroll. Also ich meine, jetzt muss ich ja manchmal bei so ganz kritischen Sachen, muss ich ja immer fragen, Jenny, was sagst denn du als Frau dazu?
Nein, ich habe mich in dem Moment nur gefragt, was sagt der Papa dazu? Also der, oder sagen wir es mal
oder
so,
die Mama
viele
vielleicht.
Jahre, ja, ich weiß nicht, als Frau denkt man vielleicht noch was anderes, aber der Papa, der investiert so viel Geld und Leidenschaft in seinen eigenen Traum. Wie er den Sohn dazu in Anführungsstrichen zwingt oder überredet, wissen wir jetzt nicht. Es wirkt halt manchmal so und da war das ziemlich deutlich so von außen. Ja gut, fahre ich halt jetzt mal ins Kiesbett rein. Der Vater ist ja jetzt kein dummer Geschäftsmann. Und wir reden hier wirklich um viel Geld und um seinen Sohn da fahren zu lassen. Allein auch die Häme und den Spott, den es da jetzt vielleicht auf der einen oder anderen Seite, gut, das Internet ist sowieso grausam, aber wie rechtfertigt er das vor dem Team, dass die ja theoretisch sehr oft nur mit einem Fahrer fahren, auf der anderen Seite gesponnen zu Red Bull, die fahren auch diese ganze Saison mehr oder weniger nur mit einem Fahrer, haben dadurch die WM jetzt sausen lassen und da ist nicht der Sohnemann involviert, ja. Vielleicht andere Sponsoren oder sowas, aber meine Frage ist dann, wie erklärst du das den Mechanikern? Ja, es ist mein Sohn, den feuern wir nicht, ihr müsst trotzdem bitte das Beste für ihn tun. Ich weiß jetzt nicht, wie die Stimmung im Team ist, aber ich hab halt so an den menschlichen Aspekt in dem Moment gedacht und auch, was geht in dem Jungen vor? So, wenn er möglicherweise gar nicht Formel 1 fahren möchte, ja, dann wird ihm natürlich für jeden Außenstehenden, der denkt sich, mein Gott, stell dich nicht so an, du bist ein reicher Schnösel und dein Papa kauft dir ein Formel 1 Team und du kannst Formel 1 fahren, da träumen Millionen Menschen von. Ja, aber wenn das nicht dein eigener Traum ist und wenn du mehr oder weniger dazu genötigt wirst, dann kannst du da auch irgendwie auf dem goldenen Thron sitzen. Wenn du nicht glücklich bist, bist du nicht glücklich und vielleicht wäre er mit einer kleinen Strandbar glücklicher oder sowas. Das ist ja das Individuelle.
Kann sein.
Vielleicht wäre er im, ja, da hätte er schon mal Kiesbett oder Strand, da könnte er sich dann schon mal irgendwie mehr drin rumwälzen.
Also man muss.
Anderes Thema. Nein, also mein Gedanke war, oh Mensch, wie lange fährt dieser Junge noch in der Formel 1?
Ja gut, also ich meine, das, was er angestellt hat, ist eigentlich ganz einfach, es kann jedem mal passieren. Er hat sich einfach nur ein bisschen vertan in der Formationsrunde, aber dass er danach eigentlich mehr oder weniger als Comedy-Show, anstatt einfach dorthin zu fahren, wo man fahren kann, was jedem anderen Fahrer auch gelingt, nämlich auf dem Asphalt, fährt er schnurstracks in den Kies und wundert sich, dass er stecken bleibt. Dann fragt er noch, soll ich den Motor wieder starten? Ja, Entschuldigung, schau mal, wo du bist. Ja? Und das führt natürlich schon.
Und das nach wie vielen Jahren in der Formel 1 jetzt? 5, 6 Jahre?
Ja,
schon damit. Der ist jetzt wie alt? Mitte, Ende 20?
Genau.
Der ist ja auch davor schon Rennen gefahren. Es ist jetzt nicht so, dass der zum allerersten Mal in seinem Leben in einem Rennwagen überhaupt nur drin saß und dann gedacht hat, Kiesbett, komisch.
Ja.
Ich komme nicht weiter.
Eigenartig, ja. Also das sind so Sachen, die man nicht fassen kann. Und ich meine, du hast vorhin gerade angesprochen, Lance Stroll, ein wahnsinnig, ja, sagen wir mal, im Wohlstand gebadeter und aufgewachsener Bursche, der mit nichts was am Hut hat. Dass er alles, was passiert in dem seinem Leben und er je gefragt wurde, sagt er immer dieselbe Antwort, ist mir egal. Es ist mir ist alles egal. Das ist ja sogar schon fast ein Running Gag im Formel-1-Fahrerlager, dass Lance Stroll alles egal ist. Na gut, es war ihm wahrscheinlich auch wieder egal, dass er dann da sein Rennen, bevor es überhaupt losging, schon beendet hat. Aber danach ging es dann.
Christian, vielleicht wollte er in die Bar zu den hübschen Mädchen. An die Bar zu den hübschen Mädchen, von denen du vorhin erzählt hast.
Ich glaube, das ist ihm auch egal. Also ihm ist ja alles egal. Also ob er hingeht oder nicht hingeht, ist ihm egal. Ob er fährt oder nicht fährt, ist ihm egal. Es ist ihm einfach alles egal. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein besonders erleuchtender und motivierender junger Mann, den man als Fan verfolgen kann, sondern du hast vorhin die Zuschauer angesprochen. Du darfst nicht vergessen, in Brasilien, da in Sao Paulo, das ist ja immerhin, das ist so ein Stück Nationalheiligtum, diese Strecke da in Interlagos. Das sind Fachleute als Publikum da, die finden das großartig. Und das Erste, was war, die haben skandiert, Drugovic, das ist ein Brasilianer, der Testfahrer ist bei Aston Martin. Das heißt, musst du dir vorstellen, jetzt dreht sich einer der Stammfahrer und das ganze Volk schreit, austauschen. Also das ist fast wie am Fußballplatz dazugegangen. Und auch das zeigt wieder, die Leute sind nicht für blöd zu verkaufen. Die kriegen schon mit, was los ist. Und die kriegen auch mit, wenn einer eigentlich keine Lust hat. Und das ist ja genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Dabei muss man natürlich sagen, so ein Grand Prix bei Nässe in Sao Paulo, und da hat es ja auch wirklich teilweise unglaublich geschüttet, das ist jetzt sicher kein Zuckerschlecken. Da gibt es schon entspanntere oder schönere Formel-1-Events oder Formel-1-Rennen, als bei Regen in Sao Paulo zu starten. Nur, es gehört halt auch dazu. Und ja, das, was
das ist die Creme de la Creme.
Genau.
Einer Handvoll Rennfahrer oder sagen wir zwei Hände voll Rennfahrern, die die Ehre haben, wenn es denn mein Ziel ist, Rennfahrer zu werden, höher als in der Formel 1 zu fahren, geht es eigentlich nicht. Und ich sag mal, dann nicht das große Talent zu haben, aber alles zu geben und trotzdem mit voller Motivation und Leidenschaft dabei zu sein und dann die Chance zu haben, dass man das durch den familiären Background eben umsetzen und verwirklichen kann, das ist eben die eine Seite. Aber lustlos und unmotiviert, das ist halt, da muss man sich wirklich fragen, oder da werde ich dann kritisch, aber da, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie Vater und Sohn, wie das Verhältnis hinter den Kulissen ist. Ich glaube nicht, dass der Junge sehr, sehr glücklich ist. Und dann, da ist das beste Beispiel, Glück kann man sich von Geld nicht kaufen. Auch also, wenn für jeden Außenstehenden das nach einem wunderbaren Leben und die Erfüllung des größten Traumes überhaupt aussieht.
Naja, also da hast du absolut recht. Und ich meine, das müssen wir zwei können uns darüber aufregen oder amüsieren, was auch immer, aber wir werden es ganz sicherlich nicht ändern. Das, was wir ändern können, ist natürlich sehr wohl die Themen, die wir heute besprechen. Und wenn wir den Lancey und seinen Slapstick, seine Comedy-Einlage im Kiesbett mal abhaken, dann ging es ja irgendwann tatsächlich mal los. Und wie es losging, war natürlich auch wieder so ein Ding. Der Führende, also der Polemann Lando Norris, fährt, obwohl der Start abgebrochen ist, bei Rot los. Der nächste, Russell, fährt auch los. Dahinter, mein Freund Tsunoda, du kennst ja Yuki und wer auch immer noch dahinter war, fahren auch los, obwohl das ganz klar verboten ist im Reglement. Und was passiert? Der Erste und der Zweite, die kriegen eine Strafe. Alle dahinter sagen, naja, die waren irritiert, abgelenkt durch die Führenden. Also weißt du was, da habe ich natürlich schon echt gezweifelt. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, ist das erlaubt oder nicht? Wenn du als Jenny bei Rot drüber fährst, glaub, da gibt es normal eine Fetzenstrafe, Punkte, und wenn du Pech hast, bist du ein Führerschein los. Jetzt fährst du da drüber, wirst bestraft. Ich fahre auch bei Rot hinterher und sage, ja, ich konnte nichts dafür. Die Jenny ist ja vor mir losgefahren und da drüber gefahren, da bin ich abgelenkt gewesen. Ist das okay?
Nein.
Genau, es ist Hirn verbrannt, das geht nicht. Aber so haben die Kommissare bzw. der Chefkommissar dort in Brasilien entschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Doofen sind natürlich
und
wieder…
Mit welcher Begründung?
Ja, also das war halt die speziellen…
Mit welcher Begründung, dass man eben die ersten zwei, vor allen Dingen wieso zwei, wenn dann hätte man ja vielleicht noch den ersten bestrafen können, aber auch da muss man ja dann sagen, okay, mit Sicht und so weiter und so fort und ja.
Nix, alle, die losfahren bei Rot,
nix, also
fertig.
Entweder alle, die über Rot fahren werden, gelten bestraft oder keiner wird bestraft, weil die Situation so und so war, aber nein, Regel ist Regel und wenn ihr über Rot, bei Rot losfahrt, dann gibt es die Strafe.
Aber besondere Umstände und so weiter und so fort, ist ja wurscht, ich meine, wir können es ja nicht ändern, das ist ja alles im Nachhinein angeschaut. Und Achtung Jenny, der Grand Prix hat immer noch nicht begonnen. Also wir haben also jetzt schon eine Comedy, wir haben eine Rotlichtverletzung ohne richtiger Strafe und es ist immer noch nicht losgegangen. Als es dann losging, es ging ja tatsächlich dann auch mal los und alles hat geklappt, dann war eigentlich mal wieder der Norris, der schlecht gestartet ist. Okay, das ist in dem Fall jetzt einmal, erstens haben wir uns dran gewöhnt, zweitens kann man das immer ein bisschen verstehen, denn für ihn das volle Risiko wollte auch nicht gehen. Also Russell in Führung, Norris hinterher. Und was macht unser Verstappen? Der fährt da mitten im Spray, also in der Gischt, wo du nichts siehst. Und macht erst gleich mal 3, 4 Plätze gut. Oder warte mal, 17. Ja, da macht er mal 3, 4 Plätze gut in der allerersten Runde. Und dann fährt der hinterher ein Rennen inklusive aller Probleme, die da kamen. Ja. Intermediate-Reifen. Intermediate sind besser, weil sie haben mehr Grip, aber sie haben weniger Profil. Und bei mehr Regen gibt es Aquaplaning. Keiner will aber die richtigen Regenreifen drauf machen. Die fahren wunderbar, aber sind dann ein bisschen langsamer. Und dann fährt er und fährt und fährt ein Durcheinander und hier fliegt einer raus und dort crasht einer und so weiter und so weiter. Und was ist am Schluss? Ist dieser Verstappen da schon richtig weit vorne? Und dann hat er noch ein bisschen Glück gehabt, weil, weißt du, es ist ja immer so, wenn du solche schwierigen Bedingungen hast, ist es für die Rennleitung nicht einfach zu entscheiden, geht's noch oder geht's nicht mehr? Und nachdem dort die Sicherheit natürlich an allererster Stelle steht, ist es natürlich schon so, dass man manchmal, es wird noch mehr nass und es gibt noch mehr Regen, es gibt noch mehr Pfützen. Dann gibt es natürlich Fahrer, die sich beschweren, die sagen, so kann man nicht weiterfahren. Aus gutem Grund, weil sie haben ihren Boxenstopp noch nicht gemacht. Und es gibt andere Fahrer, die haben ihn schon gemacht. Die sagen, es ist völlig problemlos, alles ist gut, wunderbar. Und da den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach. Und ich bin halt, auch wenn es manchmal unfair ist oder nicht für alle gleich fair ist, bin ich der Meinung, hat da die Rennleitung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zu sagen, jetzt ist mal gut. Jetzt ist es zu gefährlich, jetzt fahren wir mit Safety Car und schon ist der nächste Unfall passiert und dann war rot und es gab einen Neustart. Also das sind Abläufe, wo man schon berücksichtigen muss, dass es nicht für alle gut war. Aber ich glaube, da haben wir schon was dazugelernt im Vergleich zu früher, dass hier die Sicherheit im Vordergrund steht und dass die Rennleitung auch in der Lage ist, hier einfach zu sagen, so, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt fahren wir nicht mehr weiter oder jetzt machen wir ein Safety Car. Und als dann der Unfall war, wird sowieso sofort abgebrochen, alles repariert und weiter geht's. Ich meine, das war früher, wenn du dir mal anschaust, in den 80er, 90er Jahren teilweise, da ist irgendwo einer stehen geblieben, dann stand der da das ganze Rennen, so halb auf der Strecke und alle fuhren dran vorbei. Heute undenkbar. Aber es ist natürlich richtig, dass man in diese Richtung sich weiterentwickelt hat, denn gefährlich ist es immer noch, auch wenn alles, sagen wir mal, von der Technik her sich deutlich verbessert hat und viel sicherer ist und so weiter. Aber wenn man mit 320 durch den Regen fährt, da ist immer noch ein gewisses Restrisiko dabei, dass mal was nicht klappt, oder?
Kann man so sagen, ja. Aber trotzdem, was die über die letzten, insbesondere ja, seit Mitte der 90er, Anfang 2000er, was die da an Sicherheit doch mittlerweile um die Formel 1 drumherum gebaut haben, ist unbeschreiblich eigentlich. Aber eben diese Leistung dann im Regen, ja, die musst du erstmal bringen können. Und da hat Max Verstappen ganz eindeutig bewiesen, dass er aus gutem Grund jetzt schon mehrfacher Weltmeister ist, auch wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn noch mit etwas härterem Kampf, sich diesen Titel noch ein viertes Mal holen wird und absolut zu Recht als einer der besten Fahrer, ja, eigentlich aller Zeiten,
ja, ja. Da gehört
wahrscheinlich
langsam
genannt werden kann. Da gehört er langsam aber sicher wirklich dazu. Und er beweist eben unter den schwierigsten Bedingungen, dass er Eier hat, dass er mittlerweile auch die Ruhe bewahrt. Er hat sich auch natürlich über die Jahre extremst entwickelt. Er ist charakterlich sehr stark, lässt sich da nicht viel reinreden. Also wirklich, ich empfinde das als Vorbildfunktion, auch wenn natürlich jetzt, was das Fluchen oder sowas angeht, viele Leute sagen, oh, das darf er nicht und dann wird er wie so ein kleiner Junge bestraft. Aber ich sage nein, der Junge steht zu dem, was er sagt und macht auch ja so keine Eskapaden. Das ist wirklich ein starker Mensch auf und abseits der Strecke und für mich absolut zu Recht dort ganz weit vorne mit dabei. Und was er jetzt eben in Brasilien bewiesen hat oder nochmal wieder gezeigt hat, ja, da kann die Presse ihn noch so schlecht schreiben oder auch vielleicht mit etwas Genugtuung sagen, haha, dieses Jahr gewinnt er nicht, sondern ein Edgy Badge. Den deutlicher hätte er mit einem breiteren Grinsen den Mittelfinger seinen Kritikern nicht zeigen können.
Ja, du darfst nicht vergessen, er ist natürlich auch jemand, der gegen einen Engländer fährt. Demnach hat er die ganze englische Presse gegen sich und er ist auch ja felsenfest davon überzeugt, dass auch die englischen Stewards und alles, was aus England kommt, was gegen ihn hat. Und dazu kommt in Sao Paulo noch Folgendes, deswegen war das natürlich so ein irrsinnig toller Erfolg für ihn. Er hat ja auch eine brasilianische Lebensgefährtin und die Tochter von Nelson Piquet. Und die ist halt auch da, ich sage jetzt mal, so eine Art Local Hero. Und das war dann schon eine Kombo, die brasilianische Frau, die da mitfiebert und der von den Engländern nicht gern gelittene Max, der hat es ihnen mal so richtig zurückgegeben durch diesen überragenden Drive, den er da gemacht hat. Das stelle ich mir schon toll vor, wenn du dann am Podest stehst und gewonnen hast und sagst so, ihr Leute, ich mache jetzt lieber nichts, ich sage auch nichts, aber das, was ich mit dem Finger gerne machen würde, denke ich mir jetzt. Und dann ist dieses normale Gefühl, ich habe mal wieder gewonnen, was ja eh toll ist und spitze ist, ist nochmal getoppt durch diesen emotionalen Faktor, brasilianische Frau, die Engländer sind nicht auf ihre Kosten gekommen und so weiter und so weiter. Also das sind schon so ein paar Kriterien, die da zusammenkommen, die, wenn du mal das Foto siehst oder die Filmaufnahmen siehst, wie der gestrahlt hat. Also das ist ja. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so mal so dermaßen gestrahlt hat, dann kann man das auch nachvollziehen und dann versteht man auch, was in ihm da so vorgegangen ist. Und ich bin mir sicher, die haben am Abend nicht gleich den Flug zurückgenommen, sondern waren noch mal vielleicht mit der Schwiegermama Abendessen oder irgend sowas. Und in Sao Paulo ist da ja auch allerhand geboten, da kann man, wenn auch sonntagabends, muss ich zugeben, ist ein bisschen schwierig, da kann man auch gut essen, aber Samstag oder Freitag ist da schon der bessere Tag, um sich in Sao Paulo mal ein bisschen umzuschauen, gut zu essen und vor allem auch ein bisschen Spaß zu haben da im ich sage jetzt mal, Caipirinha-Bereich für die, die sowas trinken sollten, ist immer wieder.
Ich sehe schon, läutest schon gerade so ein bisschen deine Erzählung aus der Geschichte ein. Aber darf noch mal kurz, ich meine, Max Verstappen hat ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr gewonnen. Und natürlich, jeder, wie du schon gesagt hast, jeder Sieg ist toll. Aber wenn man dann natürlich über einen Zeitraum so doch erfolgsverwöhnt ist und man ja mit, übertrieben gesagt, relativ wenig Anstrengung Rennen gewinnt, ja, dann nimmt man das mit, aber dann ist das einfach zu viel. Aber auch mit so viel harter Arbeit an einem solchen Chaoswochenende plus noch die ganzen Geschehnisse hinter den Kulissen, wenn man dann gewinnt, ja, dann, also ich glaube, der hat noch 3 Tage lang gestrahlt. Da brauchte die Sonne nicht zu scheinen in seinem Zimmer. Aber jetzt erzähl du doch mal bitte von deinen wunderschönen brasilianischen Erinnerungen.
Also ich meine, das ist, was du jetzt ansprichst, ist natürlich…
Oder lenkst du jetzt wieder ab?
Nein, ich erzähle alles. Ich hab nichts zu verheimlichen, meine liebe Jenny. Alles, was in Sao Paulo ist ja die Geschäftsstadt Brasiliens. Was dort passiert, ist eigentlich ein einziges Verkehrschaos. Es ist eine Nicht-Vorwärtskommen zu de facto jeder Uhrzeit. Und wenn es regnet, wird das Ganze noch schlimmer, denn das ist dann der ultimative Verkehrskollaps, sodass man am liebsten eigentlich in Sao Paulo im Hotel bleibt. Jetzt ist aber das Problem, dass die Hotels doch einige Kilometer weg sind von der Rennstrecke und deswegen ist man zwangsläufig, verbringt man relativ viel Zeit in Sao Paulo im Auto sitzend, immer in der Hoffnung, nicht überfallen zu werden, weil das ist dort ja auch oft schon passiert in der Nähe der Strecke. Erinnere dich, in dem Team, in dem Adrian gefahren ist, war das ja auch so. Da haben sie die Leute auch mal mit dem kleinen Gewehr motiviert, die Handbremse anzuziehen und sich dann mal ordentlich ausrauben lassen. Und dann hat man zur Weiterfahrt motiviert. Das ist immer wieder, Jahr für Jahr, immer wieder passiert. Die Polizei hat immer wieder gesagt, wir versprechen euch Besserung, das passiert nächstes Jahr sicher nicht mehr. Was hat sich geändert? Gar nichts. Also in solchen Großstädten wie Sao Paulo ist, sagen wir, die öffentliche Sicherheit nicht gerade ein strahlendes Beispiel, wie es sein sollte. Und deswegen kann man natürlich sehr gut Abendessen, aber du kennst mich ja, ich bin ja jemand, der dann doch gerne so gegen 10, 10:30 mal langsam wieder im Hotelbett liegt. Und deswegen ist mir ein Teil des Nachtlebens von Sao Paulo vorenthalten gewesen. Was ich allerdings sagen muss, was ich an Brasilien, ich kenne ja nicht viel, ich kenne ja eigentlich nur Rio und Sao Paulo. Was ich natürlich wahnsinnig toll fand, war, der Formel 1 Grand Prix hat ja in meiner Formel-1-Zeit in Rio de Janeiro stattgefunden. Und das war dann natürlich schon toll, weil da war halt viel Outdoor, da war viel Strand, da war ein unglaublich sportliches Feeling. Man konnte morgens joggen gehen, ins Wasser baden und also es war alles super. Allerdings nur, ich bin immer gerne am Sonnenaufgang da gelaufen, wenn man am Abend vorher rechtzeitig im Bett war. Und da habe ich mich ein bisschen unterschieden zu meinen Mechanikern, die BMW-Mechaniker, die damals alle dabei waren und Freunden, die haben sich die Nacht schon durch um die Ohren gehauen und das ging schon, denn da war, ja, ich sage mal, so eine Club-Atmosphäre, wo man, sagen wir so, zwischen den Mädels nicht so richtig wusste, wer schafft an und wer nicht. Also das ist schon eine lustige Mischung gewesen und war natürlich wahnsinnig beliebt, weil das so verschmolzen ist ineinander. Das, man konnte da auch Abendessen und trinken und dann ist man am Tanzen gewesen und so weiter und so weiter. Und das waren natürlich schon interessante Dinge, die mich aber, bitte nicht glauben, ich bin da jetzt völlig von der falschen Abteilung, aber die haben mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich war ja schließlich zum Formel-1-Fahren dort. Und als ich dann für RTL die ganzen Sao Paulo-Rennen hatte, habe ich tolle Abende erlebt, toll, einen irrsinnigen Jazzclub mal mit so brasilianischer Jazzmusik, ja, wirklich sensationell. Nach dem Abendessen war einfach ein Raum weiter Jazzclub, sensationell, also da hat man sich auch bis spät in die Nacht vergnügen können, das war wirklich, wirklich toll. Aber die Nacht bis zum Morgengrauen, das war nie so wirklich meine Stärke. Und das hat sich auch in Sao Paulo natürlich klar durchgezogen. Das Schöne war natürlich, als ich selbst Formel 1 fuhr, wir waren praktisch den ganzen Januar in Rio, weil wir den ganzen Januar Testfahrten hatten. Also einfach dauernd. Also jeden Tag, wenn wir wollten. Das war schon ein bisschen anderes System als heute, wo man ja nur noch dreimal fahren darf oder viermal oder fünfmal nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Da fuhren wir einfach, solange wir Klamotten hatten, Motoren da waren, Getriebeteile da waren, wurde gefahren und geübt. Und das war natürlich großartig, wenn man da Runde für Runde fahren konnte, das Auto kennenlernen konnte. Die Strecke in Jacarepaguá war sowieso eine der tollsten Strecken, die ich je gefahren bin im Formel-1-Auto. Und die Mischung macht es dann schon. So hast du wieder zwei Tage Pause, gehst an den Strand und dann gehst du wieder drei Tage ins Rennauto. Also das hat mir schon gefallen. Also deswegen habe ich da durchaus sehr, sehr gute Erinnerungen dran.
Das glaube ich. Wer hätte sie nicht? Hast du eigentlich mal in der heutigen Zeit, also ich sag mal jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, in einem dieser Simulatoren gesessen? Und das mal ausprobiert? Weil du hast natürlich eben gerade ja diese echte Testzeitphase damals miterlebt und auch machen dürfen und heutzutage, klar, Kosten sparen, aber es gibt ja auch durch die Simulatoren diese Möglichkeit, die Fahrer anders darauf vorzubereiten. Aber echtes Autofahren, so realistisch, die das auch nachbauen können, ist es dann am Ende doch nicht. Wie bewertest du das Ganze?
Also die Simulatoren, die natürlich jetzt gerade, wenn wir auf eine Strecke wie Brasilien gehen oder wir haben ja der nächste Grand Prix ist ja in Las Vegas auf einer relativ eigenartigen Stadtrennstrecke, da kann man alles natürlich vorher im Simulator üben. Und zwar nicht nur der Fahrer, sondern natürlich auch die ganze Abstimmung, die ganze Technik wird simuliert. Wie viel Flügel fahre ich, welche Dämpfer, welche Bodenfreiheit. Also einfach alles kann man da simulieren. Und der Fahrer, der dann in diesem Simulator sitzt, kann natürlich vom Qualifying bis zum Start, bis zum Boxenstopp, bis zur Renndistanz alles schon mal machen, alles schon mal vorab fahren. Es ist nur so, ich bin vor, wie lange ist es her, in Brackley gewesen, bei Mercedes im Formel-1-Team und bin mit dem dortigen Simulator gefahren. Ja, es ist doch schon 6-7 Jahre her. Und ich kam ganze 2 Runden oder 3 vielleicht weit und dann war mir so schlecht. Also das war wirklich kurz davor, dass ich da da eine Riesensauerei.
Die Spucktüte aus dem Flugzeug.
Ja, Wahnsinn.
Wenn man dann, sie mal braucht.
Genau so ist es. Nur im Formel-1-Auto, auch im Simulator, gibt es keine Spucktüte. Also das war wirklich knapp. Mir ist unglaublich schlecht geworden. Und habe mich dann entschuldigt, sage ich, ja Leute, ich weiß auch nicht. Und dann haben die Ingenieure so ein bisschen geschmunzelt und gelacht und gesagt, also Christian, das haben wir fast erwartet, weil die Grand Prix-Piloten, die nie Simulator gefahren sind oder aufgewachsen sind mit Testfahrten und nicht mit Simulator, denen geht das allen so. Also Michael Schumacher hatte das Simulator Sickness, Fernando Alonso hat das und da war ich also in guter Gesellschaft. Das ist halt so, weil der Verstand, das, was er aufnimmt, matcht nicht mit dem, was passiert. Und das führt dazu, dass das Gleichgewichtsorgan da ein bisschen auf Kontra geht. Und deswegen wird es einem da so schlecht. Es gibt allerdings Fahrer, die fahren wie der Max zum Beispiel. Der fährt und fährt und fährt und macht da noch ein paar Sim-Rennen und macht dies und das. Also das ist natürlich die moderne Generation. Die sind natürlich als Kind mit solchen Dingen schon konfrontiert gewesen. Deswegen weiß das Hirn, damit umzugehen. Für mich ist es jetzt in der Zwischenzeit eine gute Ausrede, wann immer ich eingeladen werde. Das heißt, ja, da fahr, setz mal eine Runde, jetzt fahr du mal mit dem Simulator. Sag ich, ja, tut mir leid, kann ich nicht. Ich habe Simulator Sickness, also Simulatorkrankheit, kann ich also leider nicht machen. Und es ist nicht mal gelogen, es ist wirklich so. Und deswegen, das ist schon ein tolles Tool, was man heutzutage hat. Allerdings, jedes Formel-1-Team muss natürlich diesen blöden Simulator mit Daten speisen, weil sonst kann er ja nichts. Der kann ja nur das, was du ihm vorher fütterst, kann er umsetzen. Und das ist natürlich echt schwierig, dass das alles funktioniert und dass das auch der Wirklichkeit entspricht. Ich habe immer wieder mit Ingenieuren gesprochen, die in den großen Teams da arbeiten, nicht nur bei Mercedes, wo ich jetzt wirklich drin gesessen bin, sondern auch bei Red Bull. Das ist durchaus übertragbar, was man im Simulator testet und dann aufs richtige Auto überträgt. Das ist in den meisten Fällen auch wirklich kompatibel. Das heißt, es funktioniert. Wenn ich ein Problem habe, dann lasse ich einfach den Simulatorfahrer zu Hause in England so lange üben, bis eine Lösung sich abzeichnet. Und die wird dann am nächsten Tag ins Auto gebaut. Also das ist schon ein großes Hilfsmittel, wenn es denn funktioniert. Also wenn die Daten richtig sind. Weil wenn da der kleinste Fehler drin ist, dann gehst du mal richtig in die falsche Richtung.
Genau, und das haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Und was natürlich verloren geht für mich in dem Punkt, ist dann wirklich diese Emotion und dieses Gefühl. Also klar, es ist praktisch, es ist ein tolles Tool, Hilfsmittel, was es mittlerweile gibt. Und es hat auch seine Berechtigung, aber ja, dass diese Testfahrten nicht mehr so stattfinden. Okay, dass man einen Monat Testfahrt nicht mehr machen kann heutzutage, ist auch verständlich. Aber ja, so die Mischung würde mich ein bisschen mehr freuen. Aber es ist natürlich eine Kostenfrage.
Aber Jenny, könntest du dir vorstellen, so einen Simulator zu fahren? Kannst du denn, ich sage jetzt mal, so Videogame Racing, kannst du das?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich.
Aber warum?
Ich weiß auch nicht. Also Adrian hatte damals so einen kleinen Simulator zu Hause und dann noch eine große Leinwand, aber ich weiß nicht, liegt es am Alter? Ich habe nie selber so Computerspiele das Bedürfnis gehabt. Also irgendwie
ja, weißt du.
Tetris, Gameboy und dann kam damals Super Mario und ja, dann irgendwie hörte das dann auch schon auf. Also so, wie heißt das, so eine Xbox oder sowas habe ich nie besessen.
Also weißt du, was wir machen, Jenny?
Super Mario Kart habe ich gerne gespielt als Kind, aber ich habe es nie probiert. Auch bei der Formel E sind ja auch oft so Rennsimulatoren, da juckt es mir nicht im Fuß. Ich fahre gerne selber Auto und ich sag mal, ich kenne ja nun auch, und da zählst du ja dazu, einige Leute, die sehr gut, sehr schnell Auto fahren können. Ich bin da auch dann gerne Beifahrer und ich sitze auch gerne selber hinterm Steuer, also jetzt nicht falsch verstehen, auf der Rennstrecke fahre ich ja nicht, aber ich fahre gerne Auto, aber nee, das reizt mich nicht.
Also gut, dann machen wir es halt einfach trotzdem mal, damit unsere Zuhörer auch wissen, wie es dir geht. Und vor allem kannst du da ein paar Pluspunkte gegenüber mir gut machen, weil es in Sachen Fahren und so weiter, weil du das unter Umständen kannst oder sogar ganz gut kannst. Ich meine, weißt du, es ist so, wir haben ja immer wieder mal auch über die Formel E gesprochen, die ja auch schon den ersten Test hinter sich hat in aufgrund der Flutkatastrophe in Valencia konnte man ja nicht auf der Heimstrecke sozusagen den Wintertest oder den Vorsaisontest fahren, sondern musste ausweichen nach Madrid, nach Jarama. Ein wunderbarer Name, aber die Strecke ist jetzt, sagen wir mal, nicht so perfekt für die Formel E. Aber dort gab es, Jenny, einen ganzen Tag sind dort nur Frauen gefahren. Jetzt überlege mal, das wäre doch deine Chance. Du kannst dich am Simulator ein bisschen vortrainieren, antrainieren, auftrainieren und dann, du bist ja mit der Formel E bestens vernetzt, dann setzt man dich mal in so ein Auto. Ich sage jetzt nicht, dass wir aus dir eine Rennfahrerin machen. Also das würde ich sagen.
Wieso denn nicht? Die richtige Größe habe ich.
Jetzt geht's los. Ja gut, gerne. Dann machen wir das. Aber wir könnten dich doch da mal rumfahren lassen. Das wäre doch was. Schau mal. Es gibt,
hätte ich Lust drauf. Hätte ich richtig Lust. Da, also echt rumfahren, hätte ich Lust drauf. Und klar, da gehört dann das Simulator-Training natürlich vorher dazu.
Bist du denn eigentlich ein Influencer?
Nee.
Nee, ja, also ich auch nicht. Aber wenn du einer wärst, es gibt dieses Jahr ja ein Formel-E-Rennen in Miami. Also nicht ganz in Miami, in Homestead, das ist da so eine Dreiviertelstunde, Stunde außerhalb von Miami. Aber die Formel E fährt ja jetzt auch mal in den Vereinigten Staaten in Florida. Nicht immer nur in Portland, Oregon,
Austin.
Sondern mal, ja genau, in der Formel E.
Austin, Portland davor, New York.
Ja, genau. Und jetzt eben in Florida. Und da ist es ja so, dass noch ein Termin ein bisschen offen ist. Und das hat man da tatsächlich drüber nachgedacht. Ob man nicht einfach gnadenlos alle Weltinfluencer da einlädt, aber nicht zum Zugucken, sondern dass die selber fahren. Also natürlich musste die irgendwie antrainieren und musste ein bisschen auf Speed bringen, aber das finde ich jetzt eine tolle Idee. Das ist so ein Hirnfurz gewesen, den die da hatten. Und das finde ich jetzt eine tolle Idee, stell dir vor. Ja, und auch völlig wurscht, ob es Männer oder Frauen sind. Also ich finde das eine sehr moderne Herangehensweise und ich finde das eigentlich wirklich gut. Vor allem mit den echten Autos. Also das
wäre
ist
jetzt, also die fahren dann vor dem Rennen in Miami?
Ein Wochenende
oder danach?
Vorher. Wochenende vorher. Eigener Event.
Und die Teams?
Die sind
geben
eh da.
Ihre echten Formel-E-Autos dafür.
Also das war mal so eine Idee.
Und riskieren, dass da ordentlich gecrashed wird und die dann eine Woche später mit ihren echten Fahrern um die Weltmeisterschaft fahren und möglicherweise keine Ersatzteile mehr haben.
Ja, aber das wäre doch jetzt mal so ein Gerücht gewesen. Hat man mal überlegt, ob das passiert, weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass es so ist, weil stell dir mal vor, was das für ein total neuer Ansatz ist, ja.
Bewerbe ich mich mal.
Und
du bist
Jenny,
mein Coach.
Ja, selbstverständlich. Ich mache den Helmträger für dich, den Kofferträger, ich mache alles. Und du musst nur im Simulator bist auf dich allein gestellt, weil selbst wenn ich nebendran stehe, wird mir übel. Und deswegen glaube ich, wir sollten mit dem Simulatorprogramm für dich, Jenny, ganz bald beginnen, weil dann kannst du dich richtig gut vorbereiten. Und du bist wann geht die Formel E-Saison los? Du bist eh bald wieder da, oder? Im Anfang Dezember.
Die geht
Dezember.
Jetzt Mitte, Ende, was so 7. Dezember oder sowas.
Ja,
Anfang
aber Dezember.
In Sao Paulo wird das erste Rennen stattfinden. Da werde ich nicht dabei sein.
Oh.
Da habe ich leider keine Zeit.
Oh, warum? Was machst du da?
Da bin ich in Amerika.
Ja, und warum?
Beruflich.
Ach,
aber
die
mit
Jenny.
Football.
Ja, die Jenny, ich habe es ja befürchtet. Football nimmt immer mehr überhand in deinem Leben. Ich meine, jetzt haben wir für dich quasi eine B-Karriere. Du darfst Football machen, kein Problem. Ich finde das total spannend und du weißt ja, ich lerne immer wieder dazu, nachdem ich ja ein völliger Ahnungsloser bin im Bereich American Football, habe ich ja wenigstens mit dir jemanden, den ich immer fragen kann. Heißt nicht, dass ich alle Antworten verstehe, aber immerhin fragen kann ich. Aber dieses Formel E, das ist schade, dass du da könntest gleich mal so ein bisschen reinschnuppern und schade. Sao Paulo, wir könnten abgleichen. Sao Paulo Jenny, Sao Paulo Christian. Ach, schade. Kannst du es nicht anders überlegen? Du kommst doch aus den Staaten, kommt man doch ganz gut nach Südamerika.
Müsste ich ja nur nach unten fliegen.
Ja.
Aber das ist ein weiter Flug. Das hat man, als ich das erste Mal nach Sao Paulo geflogen bin, da waren wir davor auch in Amerika. Ich glaube, weil das Rennen in Austin oder sowas war. Und so, man denkt so, oder ich dachte so, ach ja, das sind so 4 Stunden oder sowas. Nee, das war so ein kompletter 8-9-Stunden-Flug.
Ja, und, ja, das ist relativ groß.
Das ist eine ganz schöne Strecke. Das war ein kompletter Nachtflug.
Ja, es ist ein ganzer Kontinent, den du da überfliegen musst. Ja? Es ja, ist ja, und genau. Bleibt dabei, es gibt Nordamerika und Südamerika. Und die
nee, klar. Und dazwischen ist dann noch die Mitte.
Genau, da Mittelamerika.
Und dann bin ich auch schon häufiger von Sao Paulo nach, ich sag mal, an die Pazifikküste geflogen, dann Richtung Chile und Santiago. Und wenn man dann über die Anden fliegt, also wirklich einmal auch quer über den Kontinent, von der Strecke sind es auch 5-6 Stunden oder sogar 6,5 Stunden ja. In eine Richtung. Also das ist ein großer Kontinent ja. Mit wunderschöner Natur.
Und Chile, da hat sicher Football stattgefunden oder sowas. Und nein, deswegen ist es ja…
Alles Rennen. Rennen und Natur bestaunen.
Ah, okay, gut, verstehe. Ja, Jenny, also jetzt haben wir doch unsere Zuhörer mit ein bisschen Information versorgt, auf was sie denn da noch so erwarten dürfen von dir. Ich kommentiere das ja immer dann fachkundig, aber ich finde, wir haben einen guten Masterplan. Einen guten Masterplan. Wir werden dich natürlich nicht in den Vereinigten Staaten sitzen lassen, ohne ein bisschen da, auch wenn es viel Weg ist und so weiter, nach Sao Paulo zum ersten Formel-E-Rennen zu fliegen. Das geht nicht, das ist gecancelt. Du fährst da auf jeden Fall hin. Und
Der Las Vegas Grand Prix findet an meinem Geburtstag statt.
Ja, das ist schön.
Also mein Geburtstag ist am Samstag, aber ich war ja, aber kurz am Überlegen.
Hinzufliegen?
Aha.
Ja, du warst vielleicht. Doch letztes Jahr schon da, vielleicht. Oder?
Nee. Ich hatte es kurz vorher. Überlegt. Das Jahr vorher war ich über meinen Geburtstag auch in Las Vegas, also vor 2 Jahren. Und dieses Jahr werde ich über meinen Geburtstag in Florida sein.
In Florida. Ja, ist auch nicht schlecht. Also Florida ist auch gut. Da kannst du in Mar-a-Lago okay. Dann Golf spielen.
Also genau, da werde ich sein.
Genau.
Vielleicht nicht am Golfplatz, weil Golf kann ich nicht.
Ja, das macht nichts. Ja gut, also ich sehe schon, voller Tatendrang sehen wir beide gegen dem Saisonende entgegen. Du setzt dich nach Florida ab und machst da, ich sage es mal, arbeitest dort. Ich bleibe hier und bereite mich auf die Langlaufsaison vor und trainiere jetzt ein bisschen heftiger und fester, weil sobald es wieder auf den Schnee geht und sobald man mal wirklich bergauf laufen muss, rächt sich alles, was man im Sommer nicht gemacht hat. Und da gibt es jetzt noch so, kann man noch dagegen steuern. Und das mit dem Motorsport, das hält uns ja sowieso zusammen und vor allem auch immer auf Trab.
Auf jeden Fall. Und da bin ich schon sehr gespannt auf das nächste Rennen.
Gut, dann hören wir uns da wieder, Jenny. Und wir können uns dann abgleichen, was alles so passiert ist und ob du nicht vielleicht doch heimlich bereits in den Simulator gestiegen bist im Hinblick auf deine Formel-E-Karriere. Also ich würde mal sagen…
Mich. Das könnte sehr gut der Fall sein.
Ich würde mal sagen, das sollten wir jetzt mal offen lassen mit sehr viel positivem Beigeschmack.
Sehr gut. Ich freue mich drauf, Christian.
Alles klar, dann sage ich danke fürs Zuhören und danke, Jenny, für deinen tollen Input.